Hier ist
Heldenstadt,
der Leipzig-Podcast.
Herzlich willkommen beim Leipzig-Podcast von Heldenstadt. Mein Name ist Guido, dein Name ist
Daniel und wir beide unterhalten uns in regelmäßigen Abständen darüber, was uns so interessiert in Sachen Leipzig, Stadtleben, Popkultur, Netzwelt. Ja, und das tun wir bei einem Getränk unserer Wahl und so, dass ihr es eben, wann immer ihr wollt, hören könnt. Guido, was gibt's bei dir zu trinken heute?
Einmal darfst du raten.
Ein Mineralwasser? Lass mich nochmal raten, Leitungswasser?
Richtig, ich wollte gerade sagen, nimm den Sprudel raus, dann hast du es.
Gut.
Bei dir?
Dann wenn du weißt, dass ich heute den Podcast beinahe vergessen hätte, weil ich in einer bestimmten Stimmung bin, dann überleg du mal, was es bei mir heute zu trinken gibt.
Hast du schon getrunken?
Ich habe noch nichts getrunken, nein.
Okay, dann gibt es vielleicht auch Wasser?
Nein.
Cola, es gibt Cola.
Nein, härter.
Was ist härter als Cola?
Ein Glas Cider. Ich gönne mir heute, weil ich heute Urlaub habe, ein Glas Cider. Das heißt also, wenn ich am Ende dieses Podcasts nicht mehr zurechnungsfähig bin oder lauthals lache, dann bitte ich jetzt schon um Entschuldigung.
Und damit wir dich vor deinem Urlaub jetzt auch nicht allzu sehr beanspruchen, wollen wir einfach mal mit den leichtesten Themen, die uns in den letzten Wochen so aufgefallen sind, Leipzig-spezifisch, ja, einfach mal anfangen.
Erzähl mir doch irgendwie eine nette Geschichte von süßen Tieren.
Ja, es gibt Nachwuchs im Leipziger Zoo.
Oh,
hey.
Erzähl mir alles.
Trörö.
Benjamin Blümchen ist in den Leipziger Zoo eingezogen.
Es gibt ein neues Elefantenbaby. Ich glaube, man sagt Kalb, ne? Wenn Elefanten, ja, Kinder kriegen, ist es ein Elefantenkalb.
Es ist so unfassbar niedlich.
Ach, es ist jetzt erst eine Woche alt an dem Tag, an dem wir das aufnehmen. Ich hoffe mal, es lebt noch, wenn ihr das hört. Die Elefantenmutter, die das jetzt vor einer guten Woche zur Welt gebracht hat, hat nämlich schon in den vergangenen Jahren mehrere kleine Kälber zur Welt gebracht und die haben es alle nicht überlebt. Das erste war, glaube ich, 2012, das wurde mal direkt von ihr getötet.
Mhm. Ja, aber das passiert wohl, ne? Also das ist jetzt gar nicht mal so, also das ist halt die knallharte, brutale Natur, aber schön ist es natürlich nicht, erst recht nicht, wenn man so als Zoo natürlich hofft, dass man ein süßes, kleines Nachwuchstierchen präsentieren kann.
Das ist halt in Gefangenschaft, da ist nicht alles so wie in der freien Natur.
Das ist wohl wahr.
Da haut man den Kopf auch mal hin und her, wenn man Langeweile hat den ganzen Tag. Und vielleicht auch mal aus Versehen gegen sein Neugeborenes. Das zweite ist dann, glaube ich, auch gestorben, woran auch immer. Post für dich.
Ich bitte um Entschuldigung.
Eilmeldung, Elefantenbaby.
Das war der Zoo, er berichtet mir live. Nein, Entschuldigung.
Elefantenbaby-Eilmeldung. Nein, ja, jedenfalls eine Woche ist es alt und mittlerweile trinkt es schon Muttermilch. Es gibt schon die ersten Bilder und es ist total niedlich.
Es ist schwarz. Also im Vergleich, die Mutter ist halt so ein typisches graues Tier. Wie man sich halt so einen Elefanten vorstellt. Und dieses Jungtier sieht aus, als wäre es aus Metall gegossen. So ein dunkler Silberton irgendwie.
Hat es auch so einen kleinen Puschel auf dem Kopf?
Puschel auf dem Kopf?
So einen süßen kleinen Puschel. Na, so ein kleines, so ein bisschen Haarpuschel.
Ach doch, na eben. Ja. Ein Haarpuschel auf dem Kopf. Und halt so einen kleinen Rüssel und so. Es ist schon, also ich bin ja für so Tierfotos, also wenn du mir Katzenfotos schickst, da bin ich ja der totale Grinch. Aber diesen Babyelefanten finde ich, es ist, als hätte man einen kleinen Metall-Miniaturelefanten neben einen richtigen Elefanten gestellt. So sehen die größten Verhältnisse aus.
Und wir reden auch von S, weil es hat noch keinen Namen.
Genau.
Den Namen soll es erst kriegen, wenn es auch wirklich irgendwie die härteste Zeit überlebt hat.
Und es ist tatsächlich so, der Zoo nimmt das halt wahnsinnig ernst. Der hat den Laden komplett dicht gemacht, also das Elefantenhaus, da kommt gerade keiner ran, außer die...
Ich zahle Eintritt und darf die Elefanten nicht sehen.
Nein, da hast du Pech gehabt gerade, aber das Überleben der Elefanten geht vor und der eine Pfleger, das fand ich ein hübsches Zitat, das Elefantenbaby, aber auch die Herde lernt gerade jeden Tag dazu. Also die haben da jetzt wohl so ein Kinderzimmer eingerichtet aus Strohballen, damit sie es zurückziehen kann. Es trinkt bei der Mutter regelmäßig und ansonsten müssen sich wohl gerade die Tanten, sind wohl so ein Risikofaktor, also die beiden anderen großen Kühe, die da noch mit rumhüpfen. Alle sind zuversichtlich und wir hoffen natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, dass es allen gut geht und dass das Elefantenbaby zum neuen Star des Leipziger Zoos avanciert. Oder vielleicht will man ihm gerade wünschen, dass das nicht passiert.
Ja, toi toi toi, auf jeden Fall.
Dass es einfach in Ruhe aufwachsen kann und eine vergleichsweise einfache, normale Elefantenjugend.
Ist es eigentlich männlich oder weiblich?
Boah, warte, ich muss mal schauen.
Gucke mal.
Das Jungtier.
Egal.
Vielleicht wissen die das selber noch nicht? Nee, das weiß man doch, oder? Es steht immer das Jungtier da.
Das kann sich aber das Elefantenkalb dann entscheiden, vielleicht auch mit dem Namen dann auch für ein Geschlecht.
Mal gucken. Du meinst, das Kind kann sich erst, das Kind darf sich entscheiden, wenn es erwachsen ist? Was?
Den Namen darf sich nicht aussuchen, aber sein Geschlecht vielleicht.
Apropos Namen, da wollte ich mit dir drüber sprechen. Haben wir irgendwelche naheliegenden Namen, die wir ins Rennen werfen müssten, oder gibt es irgendwas?
Das kriegt wahrscheinlich wieder so ein, wie sagt man, so ein African-inspired Name wie Mugumbo oder
Savannah, wenn es ein Mädchen wird, oder
Bobola, Savanno.
Oder Wüsti, wenn es ein Junge wird, oder keine Ahnung. Steppi.
Steppi.
Also ich bin für Jörg oder Burkhard, ehrlich gesagt, aber dazu müsste es halt ein Junge werden. Ne? Mag mal gucken, vielleicht ist es ja auch schon längst ein Junge und ich habe es nur überlesen. Ach, aber schön, auf jeden Fall. Süßes, süßes Foto. Googelt euch das mal zurecht und drückt den Elefanten dieser Stadt die Daumen.
Eine andere Sache, über die wir ein bisschen schmunzeln mussten, ist der Herr Fischer Art, ist der Kollege Fischer Art.
Ja.
Über den haben wir uns im letzten Podcast unterhalten. Kleine Zusammenfassung. Das ist ein Künstler, der auch in Leipzig ziemlich viel Wände veredelt hat hier und dann irgendwann nach Borna ausgewandert ist. Kann man so sagen.
Auffällig ist seine Kunst durch die Farbenfrohheit und diese Nähe zu Comics und solchen modernen Ausdrucksformen.
Man kann ihr nicht entkommen.
Nach dem letzten Podcast habe ich tatsächlich Hörerreaktionen aus dem Südraum bekommen. Mhm. Und die wussten noch gar nichts davon, dass der Fischer Art jetzt da ist oder sowas. Und ich sag's ganz vorsichtig, die Reaktionen waren gemischt. Okay. Also so, man hat quasi durch das investigative Medium heldenstadt.de erfahren, dass quasi sie nicht alleine sind in Borna, sondern dass auch der Künstler jetzt dort wohnt. Und ja.
Ich sag mal an der Stelle, ihr sollt nicht nur Heldenstadt-Podcast hören, ihr könnt auch mal ein bisschen Radio hören und Fernseh gucken oder und auch gerne mal ein bisschen Zeitung lesen. Ja, genau. Ja, jedenfalls, da möchte der Herr Fischer Art möchte zwei riesengroße Figuren aufstellen am Rand der Autobahn auf eine alte Halde und jetzt hat er was Neues gefunden in Borna.
Eher als Ergänzung. Er sieht das Ganze als ein Projekt. Und zwar diese beiden Figuren und das, was wir gleich noch ausführlich besprechen, soll quasi sowas werden wie die erste neue Landmarke oder die Wegmarke, wenn man von Süden aus den Leipziger Südraum und den Großraum Leipzig betritt.
So wie Hunde ihr Revier markieren, ja, markiert Herr Fischer Art sein Gebiet.
Ja, nicht nur seins, er hat ja da durchaus einen, wie heißt das, philanthropen Ansatz. Also er will ja, dass das quasi für ganz Leipzig und für die ganze Stadt und die ganze Zivilgesellschaft ausstrahlt. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, was das Neue ist. Von den beiden Figuren, da könnt ihr euch die letzte Folge anhören, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Jawohl. Und jetzt soll aber noch in der Fabrik, in der Herr Fischer Art quasi jetzt auch residiert, das soll die Art-Fabrik von, ich glaube, was ist das, Borna? Ja, doch, werden.
Borna.
Und das ist ein altes Fabrikgelände und da sollen auf dem Dach oben quasi über, also in Höhe der Schornsteine ebenfalls große Figuren das bunte, vielfältige Leipzig und den Südraum und den Wandel in den letzten 30 Jahren, also von der Braunkohle und von der Diktatur hin zur Freiheit und zum Neuseenland so symbolisieren. Und das sind große Figuren, die jetzt schon, da gibt es einen Videofilm vom MDR, sind jetzt schon zum Teil in Originalgröße aus dem 3D-Drucker die Köpfe dieser Figuren schon fertig.
Und es gibt schon richtig etzi-fetzi animierte Werbeclips, wie das später mal aussehen soll, in hey, also Hollywood-Star.
Aber hallo, das sieht richtig, natürlich, ich meine, der muss ja wahrscheinlich auch Klinkenputzen gehen, um da so ein bisschen Finanziers und Mäzene zu finden. Und das soll alles schon dieses Jahr zum 30. Jubiläum der Friedlichen Revolution quasi den Fabrikgiebel zieren, sage ich mal ganz
krass,
vorsichtig.
Krass, ne? 3D-Druck. Ich sag nur 3D-Druck. Ist die Zukunft. Früher hat man da irgendwie Monate, Jahre lang an solchen Dingern gemeißelt und ja, heute drückst du einfach auf den Knopf und dann kommen die raus.
Darf ich dir eine Geschichte leaken, wenn du 3D-Drucker hast? Ich muss eine Geschichte zum Thema 3D-Drucker loswerden.
Erzähle.
Auch auf die Gefahr, dass du es gleich rauslöschst aus der Sendung.
Na, hau raus.
Ich hatte im vergangenen Jahr das Glück, in Rom die Schweizer Garde zu besuchen. Also das kennen vielleicht einige, das ist die Armee, die den Papst beschützen soll. Mhm. Das sind alles Schweizer Herren. Und die haben uns bei der Führung tatsächlich erzählt, dass ab diesem Jahr die Schweizer Garde nicht mehr Helme aus Metall trägt, sondern Helme aus 3D-Druckern. Weil die leichter sind, weil sie genauso aussehen und weil man den Unterschied von Weitem nicht ausmachen kann. Und weil die Convenience für die Schweizer Jungs um Längen höher ist. Fand ich mega beeindruckend.
Krasse Mart. Irgendwann machst du einen Heldenstadt-Podcast auf und wir kommen auch aus einem 3D-Drucker.
Ja, wahrscheinlich.
Ihr könnt uns ausdrucken und wir tanzen euch was vor, so wie Fridolin und Fridolin aus Luzi Schrecken der Straße als Knetfiguren tanzen wir euch einen Podcast vor.
Schöne neue Welt. Ja, hat also überhaupt nichts mit Leipzig zu tun, aber ich war zum Thema 3D-Druck sehr beeindruckt und das nächste Mal hat mich 3D-Druck so eingeholt, als du mir vorhin den Link geschickt hast zu diesem Fischer Art Projekt. Der ist quasi mit seinen Figuren fertig, die kommen riesig aus dem 3D-Drucker, sind dreimal so groß wie er und müssen halt nur noch farblich angemalt werden, ja.
Tja, haben wir wahrscheinlich auch ein genauso großes oder ein dreimal so großes Selbstbewusstsein wie er. Ah, nee, das geht eigentlich gar nicht.
Und stellt euch einfach die Situation vor, ne? Ihr kommt aus dem Erzgebirge, ihr wisst, ihr wollt ins schöne Leipzig und ihr fahrt diese Schnellstraße lang und auf einmal seht ihr da so im Halbdunkel, im Sonnenuntergang irgendwie, die Sonne geht so im Westen unter und von hinten anstrahlend ist dann ein Fabrikgebäude, auf dem irgendwelche Comicfiguren draufstehen und auf der anderen Seite stehen 30 Meter hohe Figuren, die ein Haus tragen und einen See oder sowas. Also ich glaube, ich sag's mal so, man soll ja eh nicht unter Drogen Auto fahren, aber ich habe die Ahnung, dass es einige Menschen nachhaltig irritieren wird, wenn sie dann durch so eine Art Freizeitpark-Comic-Landschaft da irgendwie kommen. Aber das wird vielleicht gut.
Vielleicht entsteht ja dort in Borna im Südraum von Leipzig in den nächsten 30 Jahren so eine Art Fischerart Disney-Park, so ein Fischerart-Park.
Fischerland.
Ja.
Auch diesmal sei da fairerweise wieder dazu gesagt und dann haben wir das Thema, glaube ich, auch durch,
ja,
dass wir beide von Kunst absolut keine Ahnung haben und irgendwie uns eher die Gesamtsituation amüsiert. Wahrscheinlich reden wir hier von einem unglaublich nachhaltigen, wichtigen Kultur- und Kunstprojekt für diese Stadt und für diesen Raum, aber irgendwie finden wir es halt auch ein bisschen schräg, deswegen reden wir drüber.
Was haben wir denn noch so alles auf dem Tisch hier?
Du, bleib mal bei kuriosen Sachen und gehen mal in das Thema Einzelhandel.
Ach, ja, auch so ein schönes Nonsens-Thema.
Das ist wirklich merkwürdig. Wir haben euch extra heute die Sachen rausgesucht, die vielleicht in den anderen Medien zu Recht auf dem letzten Meldungsplatz gewesen sind.
Ihr braucht den Kopf gar nicht so weit aufzumachen, um uns zu hören.
Stimmt natürlich. In Leipzig hat ein russischer Discounter seine erste Filiale in Deutschland, glaube ich, aufgemacht. Und zwar handelt es sich um die Discounter-Gruppe Tok Service. Und Mere, also M-E-R-E, ist die Marke für der Supermärkte.
Strastvujtje. Dies ist keine Werbung. Es gibt auch Kaufland, Rewe,
Netto,
Hit und
den Späti bei euch um die Ecke.
Jawohl.
Genau. Und im ehemaligen Treff Portitz
Lidl gibt's auch noch.
Hat das mehrere Ding aufgemacht. Im Grunde ist es ein Discounter, soweit so gut, aber die haben wohl so ganz radikale Billigpreise, also ein Pfund Hack aus Tschechien für 87 Cent.
Wohl bekommst.
Meerrettich im Glas für 35 Cent. Gefrierbeutel für 17 Cent.
Ach nee, die kann man nicht essen.
Bratpfannen für 2,67 Euro.
Jawohl.
Das Ganze ist ein Projekt, die wollen halt mal sehen, wie das ankommt. Die sagen auf der einen Seite, wir reden vom Leipziger Stadtteil Portitz, dort hat eben früher, dort war ein Aldi drin, der hat zugemacht. Und im Grunde fehlt da seitdem für den Rentner um die Ecke im Grunde die nahe Einkaufsmöglichkeit. Und das sehen die so als Hauptklientel. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich so ein bisschen diesen Billigfaktor. Also bei uns sind die Preise jeden Tag radikal billig, deswegen auch diese verschwurbelten Mini-Preise. Auf der anderen Seite, also du musst schon sehr, sehr, sehr geringes Interesse daran haben, zu wissen, wo dein Hackfleisch herkommt, wenn du einen Pfund für 87 Cent kaufst, oder?
Was ich an der Sache so interessant finde, ist, dass eigentlich ist es ja völlig egal, ob da ein neuer Discounter irgendwo eröffnet, ob da sich jetzt irgendwie in einen Kick in irgendeiner alten Kaufhalle in Grünau einnistet oder irgendwie ein Primark öffnet oder irgendwas anderes, hier so ein Pfennig-Fuchser-Ding. Das Interessante daran scheint tatsächlich zu sein, dass das Ding eine russische Firma ist, weil LVZ hat sich überschlagen mit großen Fotoalben, die man so durchklicken konnte, wo gezeigt wurde, wie die Leute so mit ihren Bicolor-Frisuren und die Rentner Schlange standen und irgendwie so mit O-Tönen von mehr oder weniger begeisterten oder enttäuschten Kunden. Warum ist das so ein Aufreger? War das eine russische Firma?
Doch, ganz, ganz einfach, weil du natürlich nicht Russland mit einem Supermarkt und mit diesem Discount-Prinzip einerseits verbindest, glaube ich. Also dieser Angriff aus dem Osten, das sind Billigprodukte. Ich glaube, das ist schon kurios genug, weil das verbindet. Ich glaube, das hat man einfach nicht auf dem Zettel.
Vielleicht haben die alten Leipziger gedacht, das ist wieder so ein Magazin, wie es früher war, als die Sowjetsoldaten.
Stimmt.
Für die Jüngeren unter euch.
Ja,
als die russischen Soldaten, also die sowjetischen Soldaten hier in Ostdeutschland stationiert waren, da hatten die auch Verkaufsläden auf ihren Geländen, auf ihren Kasernengeländen und die hießen Magazin. Und in den Magazinen gab es auch Sachen, die man sonst nicht so gekriegt hat. Und eigentlich war der Zutritt da nicht gestattet für normale DDR-Bürger, aber man hat natürlich den einen oder anderen Schleichweg gekannt und gefunden, um dort auch so ein bisschen mal ein paar Sachen einzukaufen, Matroschkas oder so ein paar Lebensmittel, die sonst nicht gab, Nüsse
das
und so.
Das russische Eis, das fanden immer alle geil.
Ja, und bezahlt
wurde. Sahne-Eis in Waffeln gepresst. So, das ist schon cool.
Und die hatten dort keine richtigen solche Registrierkassen, sondern die haben gerechnet mit solchen, wie heißt das, wo man die Holzkugeln hin und her schiebt?
Rechenschieber.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall so ein Kugelrechenschieber, okay, so ein großes Holzding stand da rum. Da haben die dann ratzfatz immer hin und her gerechnet und dann gab es den Preis.
War ich nie drin. Also
man durfte sich nur nicht erwischen lassen.
Kenn ich nicht.
Sag mal, man hat sich mal schnell so durch wieder ins Gebüsch geschlagen, wenn man gesehen hat, dass da jemand kommt und kontrolliert.
Ich habe mir als Kind immer in Zwickau die Nase platt gedrückt am Intershop. So Matchbox und Milka und so. Also so ein Magazin kannte ich nur aus dem Russischunterricht.
Okay. Tja. Ach, es ist jetzt auch vorbei.
Ja, also ich sag mal so, die Zahl der Nostalgiker, die sich solche Läden zurückwünschen, die ist, glaube ich, auch überschaubar groß inzwischen. Ich glaube, das ist einfach eine russische Kette, die guckt gerade mal, was gibt der Markt her. Die setzen voll auf ihren Exotikfaktor. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass du dort regelmäßig einkaufen gehst. Sondern da bist du auf der Suche nach Billigschnäppchen. Ich muss mich übrigens korrigieren, der Hackbraten kostet 97 Cent, nicht 87 Cent. Nicht, dass ich hier wieder...
Dafür nehme ich es nicht mehr mit.
Lügen-Podcast.
Ne? 10 Cent zu viel. Übrigens, kleine Meldung, ich weiß nicht, ob du es noch gelesen hast. Vor der Aufnahme des Podcasts habe ich noch mal ganz kurz geschaut, was irgendwie Neues gibt. Und das Ding hat schon wieder geschlossen, aber nur für 2 Tage, weil der Nachschub nicht rechtzeitig da war. Die Leute haben so förmlich überrannt. Es gibt zwar noch was, aber nicht unbedingt das, was alle haben wollen. Und jetzt ist erstmal 2 Tage geschlossen und Mitte der Woche macht er einfach wieder auf. Also vielleicht doch mal ein Grund nach Portitz? Nach Portitz rauszufahren, wenn er noch nicht da war und... ein bisschen Sozialstudie zu betreiben.
Was ich interessant fand, ist, dass der MDR irgendwie einen Wirtschaftsexperten hat mal analysieren lassen, was er davon hält. Und der ist relativ gnadenlos in seinem Urteil und sagt ganz klar, hat keine Zukunft. Und ich glaube, da hat er recht. Also wenn du sowas Exotisches, wenn du mal so ein russisches Eis willst oder eine Matroschka oder irgendwas Nostalgisches oder aber für die russische Community hier in der Stadt, die es halt auf alle Fälle gibt, dafür gibt's jetzt schon genug so kleine Läden und so. Und so Spätis und Co. so auf dem Level irgendwie. Ob es da wirklich den Supermarkt braucht, ich glaube auch nicht, dass da alle in Leipzig lebenden Russen plötzlich hinfahren und sagen, da. Das ist Ocin Harasho. Also.
So, das wird dann ja zu dem Thema.
Das wird dann ja Vgorod Portitz Bolshoi Magazin.
Minja Savut Guido.
Hau das hin, Vgorod Portitz Bolshoi Magazin.
Verstehe dich nicht, verstehst du mich? Jajeviu Flipzje?
Ich lebe in Leipzig, na klar. Ich hatte das 6 Jahre noch, Guido. So alt bin ich dann doch.
Oh je.
Ich weiß, du hattest es...
Länger, von der 1. bis zur 12. weißt du. Oh Gott. Ich träume auf Russisch, heute noch. Das ist meine Fieberträume, sind alle auf Russisch.
Weißt du noch, Mittwochnachmittag für Freunde der russischen Sprache?
Ach je, im Fernsehen, ne?
Und dann im Tal der Ahnungslosen wohnen. Also ich kann so oft verstehen, warum Dresdner so sind, wie sie sind. Wenn du so ein Trauma hattest dein Leben lang. Aber wir schweifen total ab.
Hexe Baba Yaga war ja auch furchtbar. Von der habe ich mich immer gegruselt.
Ich habe mich grundsätzlich vor Hexen gegruselt als Kind. Naja. So, also, das macht der Sade, dass wir hier abschweifen und uns die ins Ostfernsehen zurücksetzen.
Darauf einen Schluck Wasser.
Prost.
Was haben wir denn noch? Du hast heute die Agenda.
Ja, ich habe die Agenda und ich schweife ab. Ich bin immer noch bei dem Supermarkt gewesen. Achtung, das letzte Thema, was wir noch auf unserem Zettel haben, und das ist wirklich ein echtes technisches Phänomen, der Saarbrücker Flughafen, ihr wisst, Saarbrücken, die Perle des Saarlands, wird von Leipzig aus gesteuert. Das heißt also, stellt euch vor, ihr landet im Saarland in Saarbrücken am Flughafen.
Nö.
ihr wollt euer Schaf besuchen und ihr landet in Saarbrücken. Und der Fluglotse, der quasi da im Tower sitzt.
Da ist kein Schaf im Tower.
Die Leute sitzen in Leipzig und navigieren von Leipzig aus die gesamten Flugbewegungen quasi im 450 Kilometer entfernten Saarbrücken.
Übers Internet
und über, das muss wohl auch mega sicher sein, weil die das natürlich schon anderswo probiert haben. Künftig soll aber auch Erfurt und Dresden, das sind ähnlich schöne Städte wie Saarbrücken, die sollen auch von Leipzig aus navigiert werden. Und vor allen Dingen die Begründung ist das Allerschärfste. In Leipzig ist genug Platz dafür.
Als ich das gelesen habe, habe ich 2 Sachen sind mir eingefallen. Erstmal das Erste, warum drucken die sich nicht einen Lotsen aus einfach? 3D. Und das Zweite, hatten die Lotsen bisher in Leipzig nichts zu tun?
Das sind ja nicht die gleichen. Um Himmels Willen, nicht falsch verstehen. Ich glaube, Tatsache ist, in Leipzig ist Platz. Wir wissen alle, die Erfolgsgeschichte des Leipziger Flughafens ist eine sehr zwiespältige. In Sachen Cargo und Co. läuft das mega, das Ding. In Sachen Urlauber und...
Ja, und auch so Militärtransporter
geht auch ganz gut. Kriegstransporter, Bundeswehr und US-Militär, für die ist alles Knorke. Aber was, wenn es so um zivile Luftschifffahrt geht, also so Urlaubsziele und so, ist das jetzt nicht unbedingt eine Riesenerfolgsgeschichte. Sprich, der Flughafen ist so räumlich ausgestattet, dass da noch Spitzen nach oben in der Besetzung sind. Und tatsächlich hat man da entwickelt, so nach dem Motto, welcher Standort in Deutschland wäre denn geeignet, um so einen zentralen, so eine zentrale Steuerung zu machen. Und da ist man auf Leipzig gekommen. Und die ganzen Experten jubeln alle, das sei also der Beginn einer neuen Ära, eines neuen Zeitalters. Das Ganze nennt sich Remote Tower System, also ferngesteuerter Tower. Und ist tatsächlich also auch keine Zukunftsmusik, sondern ist, wenn ich es richtig sehe, seit Dezember bereits ja, Realität.
Ja, krass, ne? Wann sich das alles entwickelt.
Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, na gut, in anderen Kontexten ist das ja längst Realität. Also wenn du zum Beispiel mit der S-Bahn fährst, ich komme natürlich auch heute wieder auf meine geliebte S-Bahn Mitteldeutschland zu sprechen, wenn du also in Neukieritzsch oder in Krimmitschau oder Werdau stehst bei der S5 und die verspätet sich und dann kommt eine Ansage, dann ist das meines Wissens auch natürlich aus Leipzig. Ne? Also dann,
ja, oder die kommt vom Band.
Nee, sowas wie Verspätung wegen einer Hummel auf dem Gleis oder sowas, das machen die dann schon auch noch live, wenn natürlich auch die Bandansagen dann nicht mehr taugen. Also ich glaube, das ist auch diese ganzen digitalen Weichen bei der Bahn, das sind ja auch so zentrale Stellwerke, die von einem zentralen Ort für echt unfassbar große Regionen gemacht werden. Insofern ist mir das schon plausibel, dass du nicht unbedingt vor Ort sein musst, um ein Flugzeug sicher an den Boden zu navigieren. Ich glaube, das ist...
Man könnte
das
eigentlich,
ist kein Hexenwerk.
Warum treiben die nicht anstatt lebenden Schaffnern so Roboter durch die Bahn zum Karten kontrollieren? Mit so einer kleinen Cyberpistole ausgestattet?
Das kommt
bestimmt. Und wer da nicht rechtzeitig seinen Zettel reinsteckt, der wird vaporisiert. Schwarzfahrer AD.
Hast du schon mal den Komfort-Check-In bei der Deutschen Bahn mitgemacht?
Nee.
Das ist die Vorstufe. Also auch da wieder ein kurzer Exkurs. Ich weiß, wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen.
Ich habe auch gleich noch ein Thema.
Super. Komfort-Check-In. Lass mich dir erzählen, was mir vom Komfort-Check-In passiert ist. Das ist das neue Tool der Deutschen Bahn. Man kann sich also selbst, wenn man seinen Platz erreicht hat im Zug, also ICE ist das natürlich, kann man sich in vielen Zügen inzwischen selbst einchecken. Das heißt, du gehst in die App der Deutschen Bahn und sagst, ich... Bürger Heinze, sitze auf dem mir zugewiesenen und gebuchten Platz und ich bin da und ich checke hier mit feierlich ein. Dann sieht der Schaffner, Entschuldigung, der Zugbegleiter, Schaffner darf man nicht sagen, auf seinem Gerät, alles klar, Bürger Heinze sitzt auf seinem Platz und behelligt ihn nicht mehr. Das ist die Idee dahinter, dass du also wirklich stressfrei vor dich hin dösen kannst, du kannst wegpennen.
Okay, so, klingt ja gut.
Klingt erstmal interessant, ja. Hat bei mir zweimal nicht geklappt. Ich habe mir also zweimal eingecheckt und wurde trotzdem kontrolliert.
Bürger Heinze wurde trotzdem geweckt.
Und wenn ich erstmal schnarche, dann ist das ein ganz schöner Aufwand für den Zugbegleiter. Jedenfalls habe ich dann beim zweiten Mal tatsächlich gefragt und dann bekam ich eine relativ ruppige Antwort, dass das ja alles noch Testphase sei und so weiter. So, jetzt fahre ich im Januar tatsächlich wieder mal ICE und checke mich nicht ein mit dem Wissen darum, dass das eh nicht funktioniert, habe den plauderigsten und nettesten Zugbegleiter, den die Deutsche Bahn jemals hervorgebracht hat und so eine Mischung aus Nils Ruf und Jan-Josef Liefers, so von der Art her, mit so einem roten Tuch und der
Schwester. Das soll jetzt nett klingen, okay.
Der war schon nett, aber so, dass du ihn dir vorstellen kannst optisch.
Also Nils Ruf in nett
quasi. Nils Ruf in nett, ja doch, ziemlich genau. Und interessanterweise fing der dann an zu mir zu sagen, junger Mann, der war jünger als ich wohlgemerkt, ne? Junger Mann, wenn Sie unser neues Feature Comfort Check-In mal kennenlernen wollen, sprechen Sie mal mit der Dame hier zwei Plätze neben Ihnen, die hat das nämlich gemacht. Dann habe ich gesagt, also das war so der Versuch, uns dazu so ein bisschen zu socialisen, alles nett und so. Und dann sage ich ihm, ja, guter Mann, ich habe das schon zweimal probiert und das ging schief. Und da ging also von ihm eine Entschuldigungsarche wirklich los im Namen der Deutschen Bahn, die ja dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Entschuldige ich mich für meine Kollegen, die das nicht wissen konnten. Die sind tatsächlich angewiesen, in jedem zwischen jedem Wagen oder zwischen jedem Abteil, was sie neu betreten, nochmal zu aktualisieren beim Durchgehen, damit sie eben genau sehen, wer da wo sitzt. Das heißt also, eigentlich hätte das nicht passieren dürfen, dass ich geweckt werde oder gestört werde. Ja, wie kam er denn jetzt da drauf? Egal.
Weiß nicht. Ich kann noch meine Fahrkartenkontrollen-Geschichte aus Leipzig erzählen. Ist mir jetzt, glaube ich,
in der Straßenbahn, oder?
Ja, Straßenbahn. Ich habe es mal wieder erlebt, wie Kontrolleure in der Bahn einen Schwarzfahrer gecasht haben. Und die werden ja nicht direkt handgreiflich. Mhm. Also ich erzähle mal von vorne. Ja, ich bin eingestiegen, mich gleich so platziert mit meiner Reisetasche neben der jungen Frau mit ihren beiden Zwillingen in so einem Doppelkinderwagen.
Hast du gesessen oder gestanden?
Ich wollte mich gerade hinstellen und bin so vorbei mit einmal so einen brüllen neben mir und so irgendwie so ein Gerumpel. Und ich sehe gerade noch so, wie jemand, also ein älterer Herr, Mitte 50, nicht einer der reichsten, aus der Bahn raus will, aber von zwei Kontrolleuren davon abgehalten wird, aber nicht indem sie handgreiflich werden und sie ihre Hände rausholen, sondern indem sie mit ihren dicken Bäuchen ihn einfach so einkesseln, also so zurückkrempeln, ne? Ja. Und auch ziemlich aggressiv.
Echt?
Und daraufhin gab es dann einen wilden Streit da drin, der Mann wollte zum Arzt und irgendwie so, oh, komm noch, mach doch noch, komm doch noch mal und so. Ist nichts passiert, aber es war dann doch eine Art und Weise und die Kontrolleure ist für so einen Menschenschlag gewesen, dem ich jetzt auch nicht unbedingt in einem Bierzelt begegnen möchte. Ich als Fahrgast der LVB wünscht mir dann immer, wenn ich sowas sehe, dass ich nicht aus Versehen für einen Schwarzfahrer gehalten werde. Ne? Dass ich nicht auch mal irgendwie so festgehalten werde mit so rabiat und irgendwie da so mein Tag erstmal im Eimer ist, weil da erschreckst du dich auch schon ganz schön. Und ich meine, auch selbst wenn du kein Schwarzfahrer bist, die sehen das ja alle mit an und da sind ja auch Kinder in der Bahn. Und das ist schon, ja, das ist...
Ich muss da ehrlich sagen, ich habe da andere Erfahrungen tatsächlich.
Ich kenne also, auch nette Kontrolleure.
Ja, in der Regel läuft das sehr zivil und auch das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie immer derjenige reagiert, der nun gerade geschnappt wird. Also ich habe es auch schon erlebt, dass da irgendwelche Schülerinnen, die halt so einfach ihr Portemonnaie vergessen haben oder irgendwelche Muttis, die in der Hektik zwar den Kinderwagen mitgenommen haben und das Kind ist auch drin gewesen, aber die haben halt ihre Karte da vergessen. Und da finde ich, sind die schon auch durchaus... Naja, nicht gesprächsbereit, die müssen das natürlich trotzdem alles festhalten und sowas, aber dann sind die zumindest im Umgang echt, echt okay. Also das, was ja, du da beschreibst, das klingt ja wirklich nach fast schon Repressalie oder so. Das habe also ich zum Glück
nicht erlebt. Ab und zu sieht man so ein paar Leute da, die kontrollieren, die sind irgendwie, das ist so, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob die outgesourced sind, ob die selbst bei der LVB da angestellt sind, ob die auf Prämie arbeiten, also Kopfgeld kriegen, ich weiß es wirklich nicht. Und inwieweit da Leute Probezeit haben, die das dann doch danach nicht mehr machen dürfen, weil sie irgendwie keine Manieren haben.
Man hofft es eigentlich nicht, ne, dass die nach Kopfprämien bezahlt werden. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Nee. Vielleicht wisst ihr mehr, könnt uns mal schreiben.
Das wäre ja aber auch kein attraktiver Job, wenn du fürs Schwarzfache Cashen belohnt wirst. Also,
Übrigens aus dem Stadtrat noch, letzte Woche Mittwoch, eine kleine Anekdote. Es ist wohl so, dass die Ticketpreise in Leipzig in den nächsten 2 Jahren nicht steigen sollen, weil der Stadtrat beschlossen hat, dass da ein bisschen Geld aus dem Stadtsäckel rüber flutscht.
Aber die Opposition sagt Nebelkerze, Nebelkerze, Vorsicht, Vorsicht. Das bedeutet ja nur im Umkehrschluss, dass sie in 2 Jahren dann endlich wieder erhöhen dürfen. Also sprich, diese ganze Spirale ist nicht beendet, sondern ist nur ein bisschen verzögert. Aber immerhin, ne?
Ich werde auch so müde.
Ja, lass uns über Autos reden. Komm, hast du denn deinen neuen BMW schon gekauft?
Ich habe 2 in der Garage und die stelle ich auch immer auf dem Fahrradweg. Die stehen immer dort. Immer wenn ich meinen Wein hole,
das ist sehr
Joes Weindepot hole, dann Joes stehen beide BMWs ohne Warnblink.
Ich bin immer noch bei Joes Weindepot. Das schreit so, Guido hat keine Ahnung von Alkohol.
Daniel.
Ja, mein Lieber.
Du, es war mir eine
innere City-Tunnel-Durchfahrt in Richtung Südraum mit Blick auf überlebensgroße Comicfiguren in Fischerland.
Not bad.
Schreibt uns Kommentare.
Schreibt uns gerne auch E-Mails.
Rückmeldungen, Sternchen bei iTunes, Likes bei Knuddels,
teilt.
Alles, was euch so einfällt, genau.
Die wievielte Ausgabe war das jetzt?
44, hätte ich jetzt gedacht.
44, ich glaube. Februar 2019. Was machen wir eigentlich zur 50?
Hörertreffen?
Ach, willst du das?
Naja.
Ein Haufen Irre da draußen.
Nein, einfach unsere Hörer mal in den Arm nehmen und knuddeln. Warum denn nicht?
Ach man, dann sind die wieder nicht gewaschen oder so.
Wir können sie ja bitten. Ach nee, okay, ich merke schon, mit Hörertreffen geht nicht. Wir machen vielleicht eine Sondersendung Quiz-Duell-E. Mhm. Nicht? Wir lassen uns was Fetziges einfallen, okay?
Na klar.
Jetzt aber. Ab ins Bett. Schnell auf Arbeit. Ich habe Urlaub.
Ja, war schön. Ja, super. Schön für dich.
Ja.
Du machst die Shownotes noch, mein Lieber. Du schreibst heute noch die Shownotes.
Shownotes. Ach, das würde ich auch gerne mal wissen von den netten Hörern, ob sie mit unseren Shownotes zufrieden sind. Oder ob die auch kürzer können.
Und ich würde gerne mal wissen, ob ihr mit der Länge des Podcasts zufrieden seid oder ob ich noch mehr rauscutten darf.
Nein. Das wollte ich nicht.
Na gut.
Jetzt aber.
Also, bis zum nächsten
Mal. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.